Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Das Thema färbt ab. Ja.
Oder wie darf ich das? Es wird düster.
Wie darf ich das verstehen?
Es ist, das hat meine Stimmung auch ein bisschen. Ich habe ja zur Vorbereitung einige der großen Filme geguckt. Jetzt sicherlich nicht alles, das schaffe ich in der Zeit auch nicht. Und manches war auch ein bisschen Quälerei. Da werden wir in der nächsten Folge auch drauf eingehen. Mhm. Aber ja, das hat teilweise eine ähnliche Stimmung erzeugt wie damals bei der Schacht.
Ja, okay. Ja. Ja, aber das ist, ein Film-Podcast machen ist auch nicht immer leicht.
Ist auch Arbeit, ja.
Es ist, wie ein gemeinsamer Freund von uns sagt, kein Kinderschlecken.
Ja. Ja, genau. Die Messe ist gefeudelt.
So, jetzt Spaß beiseite. Wir haben schon wieder Robert De Niro an Bord. Wir haben schon wieder Martin Scorsese an Bord.
Er ist ja auch ein bisschen unser Liebling.
Das ist, man kann sagen, Martin Scorsese ist neben Seth Rogen, glaube ich, der meistbesprochene Filmemacher, den wir hier...
Er blieb katholisch.
Ja. Und heute geht es um Goodfellas.
Ja.
Warum dieser Film aus der großen Breite von Mafia-Filmen und Gangsterfilmen jetzt ausgerechnet Goodfellas? Zumal man sagen kann, jetzt mein Gott, jetzt macht er ja schon wieder einen Martin Scorsese-Film. Aber mir war es wichtig, diesen Film zu nehmen, weil wir hatten The Irishman, das war so der Abgesang, das Ende der feinen Gesellschaft. Wir hatten Der Pate, wo die ganz großen Räder gedreht werden.
Also sozusagen der Peak, die Spitze.
Ja, oder sagen wir mal, die große Saga vom Aufstieg bis zum Höhepunkt der Macht, bis im dritten Teil wirklich international die
durch das Licht in die Dunkelheit
großen Räder gedreht werden. Und jetzt Goodfellas erzählt die Geschichte von drei Leuten, die, und das wird am Anfang des Filmes direkt erzählt, eigentlich nur dazugehören wollen.
Mhm.
Ja, also die Hauptfigur oder der Erzähler, der Ich-Erzähler, Henry Hill, erzählt, er wollte eigentlich von Anfang an nur dazugehören, weil er auch fasziniert ist von dem Lifestyle dieser Gangster und Mafia-Leute, die er in seiner Nachbarschaft, in seinem Umfeld wahrnimmt. Und dann auch eben Karriere macht, aber eben nicht, und das wird in dem Film auch thematisiert, nicht in der Cosa Nostra direkt, nicht in der feinen Gesellschaft, sondern als Mobster, also in
Mobster,
ja, in diesem Randbereich von Menschen, die sich im organisierten Verbrechen betätigen, dort auch Geld verdienen und nicht schlecht Geld verdienen, aber nicht zum engen Kreis, nicht als vollwertiges Mitglied der Mafia akzeptiert und anerkannt sind. Woran das liegt, darüber kommen wir später noch zu sprechen, aber ich finde eben den Gedanken, dass die Mafia auch eine Organisation ist, die so wie konzentrische Kreise von verschiedenen Ebenen der Zugehörigkeit um den engen Kern herum, um die Kernfamilie herum entwickelt. Das ist etwas, was wir in Der Pate nur so am Rande mitbekommen. Und eben hier in Goodfellas aus Sicht dieser drei Jungs, die dazugehören wollen, erzählt wird.
Wenn ich da zwischenfragen darf, was auch in Der Pate durchaus präsent ist, aber da vielleicht an anderer Stelle, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, bei Der Pate gibt es so Trennlinien, undurchdringliche Membranen, zum Beispiel zwischen den Geschlechtern. Hatten wir ja auch kurz angesprochen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch diese Mauer des Schweigens und Abgrenzung, die sogenannte Omerta. Aber ich habe jetzt den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das hier nochmal deutlicher thematisiert wird und diese konzentrischen Ringe, die du beschreibst, wenn man sagt, die Membran zwischen diesen Linien und vor allem nach ganz außen, wo dann sozusagen die Gesellschaft beginnt, diese Membran, das ist die Omerta. Und an der muss man sich beweisen, um nach innen zu kommen. Sehe ich das richtig?
Also in Goodfellas sehen wir, es gibt kein weiteres nach innen kommen. Also diese Rahmen, der äußere Rahmen, die Omerta, die gilt für alle. Ja, da haben sich alle dran zu halten. Und wer dagegen verstößt, wir sehen es in dem Film, ist dann eben ein Ausgestoßener. Und wenn er Glück hat, dann landet er im Zeugenschutzprogramm, sonst wird er eben beseitigt. Und den drei Jungs ist das verwehrt, die Aufnahme als vollwertiges Mitglied der Cosa Nostra, weil sie keine rein italienische Abstammung haben, sondern Halbiren sind. Und Henry Hill dann auch noch eine irisch-jüdische Frau hat. Also eine Frau heiratet, die jüdisch-irische Abstammung ist. Mhm. Die dann auch von seinen Freunden nicht akzeptiert wird aus diesem Grund. Also diese Abstufung setzt sich nach unten fort. Also die haben keine Chance nach innen, in den Inner Circle zu kommen, weil sie Iro-Italiener sind. Ja. Und selbst unter diesen drei Freunden, denen der Zugang verwehrt bleibt, die können die Frau des Dritten nicht akzeptieren, weil sie keine Iro-Italienerin ist, sondern weil sie eine jüdisch-irische Abstammung hat. Ja, also so setzt sich das nach außen hin dann auch weiter fort.
Ist das nicht ein wenig, ich versuche immer mal so ein bisschen die Abgrenzung zum Paten, weil die Perspektive ja hier, du hast das ja schon gesagt, ein bisschen anders ist. Ist das nicht bemerkenswert, wo wir im ersten Film, also in der letzten Folge, wo wir über den Paten gesprochen haben, vor allem von diesem Klienteltum gesprochen haben? Also einem quasi antiken Bild von Familia, das zu dem du Zugang hast, wenn du dich deinem Godfather sozusagen unterwirfst. Ja, dann hilft er dir und du schuldest ihm dafür was. Hier gibt es aber, obwohl das Milieu ja das gleiche ist, gibt es ebenfalls wieder Trennlinien, die sogar ethnischer Natur sind, obwohl die Tätigkeiten sind die gleichen. Die drei Jungs sind ja irgendwann also durchaus vermögend und, und haben ähnlichen prassenden Lebensstil und leben ja eigentlich genau so wie das, wonach sie von Anfang an so gestrebt haben, gehören aber trotzdem nicht dazu. Mhm. Was bedeutet dann also hier Zugehörigkeit zu etwas? Das ist ja mit Sicherheit kein besserer Ethos oder so. Und die ethnische Grenze ist ja nicht eben zu überwinden. Also
ja, der Ethos ist ein ähnlicher, wenn nicht sogar der gleiche. Also ist auch hier wird in Goodfellas thematisiert, es soll nicht mit Drogen gehandelt werden. Und wenn man es tut, führt es zum Verlust der Selbstkontrolle und dann auch eben zum Scheitern.
Da denke ich auch an der Pate. Ne?
Ja, aber auch die Geschlechterrollenbilder sind die gleichen und das Gesetz des Schweigens, der Omerta, gilt auch für diese. Also interessanterweise manifestiert sich der Wille, dazu zu gehören, eben darin, dass man die Regeln und die Handlungsstereotype übernimmt.
Ja.
Also im Grunde ist es wie bei einem Adel, dass der Adel im Mittelalter oder auch dann in der frühen Neuzeit und bis ins 19. Jahrhundert durch sein Leben kulturschaffend ist, durch sein alltägliches Leben und dann damit auch Regeln aufstellt, die vom Bürgertum imitiert werden und damit der Adel praktisch kulturschaffend und kulturstiftend wirkt. So ist es hier in einer pervertierten Version. Die feine Gesellschaft, der innere Kreis, gibt das Verhalten vor. Das wird von Leuten, die zum äußeren Rand gehören, übernommen. Bis hin, dass man im ähnlichen Kleidungsstil und Autos und alles, was dazugehört, dass man auch seine Frauen dementsprechend behandelt. Alles das sehen wir in Goodfellas. Wird alles thematisiert. Aber es bleibt der Makel, wirst da nicht zugehören. Zum inneren Kreis. Und in dem Moment, wo sich einem der drei die Möglichkeit eröffnet, feiern die das groß. Einer von den dreien soll aufgenommen werden. Und das ist aber nur eine Falle. Genau, und der wird dann hinterrücks erschossen, weil er sich vor ein paar Jahren mal an dem falschen Typen vergangen hat.
Ohne die Erlaubnis dieses vermeintlichen Pseudo-Adels. Ja. Ich sehe da jetzt wieder eine interessante Parallele. Wir haben das beim letzten Mal nicht so richtig gesagt, aber du hattest mich schon einmal darauf hingewiesen, dass man immer mal den historischen Vergleich wagen darf, zum Beispiel zur Renaissance. Wenn der Pate, kann man auch sagen, ist eine in die Moderne versetzte Geschichte der Borgia zum Beispiel. Das hattest du mal angesprochen,
also das ist,
wenn man den Autor sieht. Und das wäre jetzt hier wieder ähnlich zu sehen. Das ist fast wie eine Renaissance-Gesellschaft, in der der Adel sich feiert und seine eigenen Regeln macht. Und obwohl das auch eben leicht nachvollziehbar ist, dass es eine verderbliche Gesellschaft ist, wo der Glanz ein äußerlicher ist und das Innen aber sozusagen auch eine sehnsüchtige, nicht erfüllbare Suche nach Sinn ist, die dann mit Hedonismus versucht wird, vollzustopfen, gibt es darum herum dann doch die sozusagen niedrigeren Stände, die trotzdem genau das haben wollen.
Ja.
Ja.
Und die müssen sich aber im Gegensatz zur Kernfamilie die Hände selber schmutzig machen.
Ja.
Ja, und der Adel profitiert davon, also ich benutze jetzt diese Begriffe Adel, Bürgertum und so jetzt
ne,
synonym, ich will damit jetzt nicht die Mafia adeln, aber nur, damit im Bild zu bleiben. Ja?
Die, so eine Ständegesellschaft.
So wie in der Ständegesellschaft die Bauern und die Bürger dem Adel tributpflichtig sind, lebt hier in der Mafia-Gesellschaft der innere Kern davon, dass sie ihren Teil abbekommen. Ja. Von den schmutzigen Geschäften, die am Rande begangen werden. Ja, aber diese ganzen Verbrechen, die dazu führen, dass die drei Männer auch ein sehr wohlhabendes Leben führen, die müssen sie selber begehen.
Ja. Während die, die sie sein wollen, ja, die ernten, aber sie sehen nicht.
Genau.
Ja. Wenn man diese Parallele beibehalten will oder diesen Vergleich mit einer Ständegesellschaft, dann ist das eine interessante Perspektive auf eigentlich jede wirtschaftende Gesellschaft. Das Streben nach oben, dass wenn du das wirklich ernsthaft möchtest und also die Sehnsucht hast, zu den berühmten oberen 10.000 zu gehören, dann lässt sich das in einer Lebensspanne kaum machen, ohne viel Glück oder dass man über Leichen geht. Und am Ende profitieren dann doch wieder die sogenannten oberen 10.000, die allerdings mittlerweile zu einem Bereich gehören, dass das so klassische Arbeit oder das, wie du sagst, händeschmutzig machen, eigentlich nicht mehr dazugehört. Da stellt sich mir dann die Frage, ist das der Versuch Scorseses auch ein bisschen ein Gesellschaftsbild zu machen? Ist das ein Spiegel, der davor gehalten wird? Mit natürlich dem unschönen Vergleich mit dem organisierten Verbrechen?
Also ich glaube, den Vergleich kann man in doppelter Weise ziehen, weil das ist ja tatsächlich so, die Cosa Nostra, ja, Gesellschaftsstrukturen aus dem 19. Jahrhundert in das 20. und 21. Ja. Jahrhundert drüber transportiert. Also die Mafia hat eine strenge Hierarchie. Da ist klar geregelt, wer hat das Sagen, wer sind die Leute, wie es im Paten heißt, die Knopfmänner oder die Buttonmen, die nur auf den Knopf drücken, auf Befehl hin. Oder eben hier in Goodfellas die Mobster, die am Rand stehen und von wem kriegen die ihre Ansagen. Und dieses System, und das zeigt Scorsese, kann nicht überwunden werden. So sehr man sich auch anstrengt, das kann nicht überwunden werden. Insofern ist es ein Spiegel der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts im 20.
Ja.
Ja. Das und der Film ist von 1990. Auch in einer Gesellschaft in den USA. Der Film spielt nicht 1990, aber er entsteht 1990 und
30
hat,
Jahre in der Mafia.
Ja, und hat natürlich die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA im Mitte, Ausgang der 80er Jahre vor Augen. Wo es viel um Spaß und viel um Konsum und viel um den Fun geht, den man sich ermöglicht. Und insofern greift das Scorsese natürlich auch auf.
Ja, klar.
Und sagt, das, was ihr hier wollt, eben, ja, du sagtest, hedonistische Anwandlungen durch Drogen, durch Mode, durch Autos, durch Essen, was auch immer, durch einen Lebensstil versucht zu befriedigen und damit aber nur drüber hinweg täuscht, dass die Gesellschaft durchlässig ist. Ja, um wirklich nach oben zu kommen, müsste man dann schon, wie du sagst, sehr, sehr viel Glück haben. Oder selber über Leichen.
Ja. Und das tun sie ja. Sie gehen ja über Leichen. Und sie haben Glück. Und trotzdem, das hattest du ja eben schon gesagt, gibt es eben doch die nicht überschreitbare Grenze. Da kommst du ja dann doch nicht hin. Und ich möchte nochmal einen Vergleich zum Paten ziehen, wo wir da schon gesagt haben, dass das ja in gewisser Weise eine hohle oder entleerte Ideologie ist. Das heißt, die Bilder sind noch da, das Katholische, der Begriff der Familie, hatte das gesagt, das ist so die Keksdose, an die man sich klammert, obwohl schon längst keine Kekse mehr drin sind. Ist das hier ja sogar noch einen Schritt weiter.
Genau.
Es ist dann nicht mal mehr sozusagen der große Ethos, mit dem man als Oberschicht, also ich bleib mal bei deinem Bild der Gesellschaftsschichten, als Oberschicht dann zumindest vor sich selbst rechtfertigt, dass man ja der eigentliche Vertreter von Recht und Ordnung und Gesellschaft, Kultur und so weiter ist. Man ist ja Kulturschaffender als Oberschicht. Sondern hier betrachten wir ja eine Ebene dieser Subgesellschaft, die diesen Wert ja gar nicht mehr besonders Also da ist ja sogar diese leere Keksdose nochmal entleert, indem man nur noch dazugehören will. Um diesen Pseudo-Ethos geht es ja nicht mal mehr, um den geht es. Ja. Also es ist ja sogar noch das, was noch so bei dem Paten noch so katholisch war, die ganze Bildsprache, das ist ja hier schon zu suchen.
Ja.
Obwohl noch vorhanden, aber es ist ja, schon...
Ja, wobei, um das Bild, deine Metapher von der Keksdose aufzugreifen. Ich glaube, wenn im Paten die Keksdose da ist, aber leer, ist hier in Goodfellas eigentlich nur noch der Begriff oder die Erinnerung an die Keksdose da. Also diese Kategorien von Religion und Religiosität tauchen hier nicht mehr auf. Sie sind aber noch irgendwie bewusst, wenn es darum geht, eine halbjüdische Ehefrau nicht zu akzeptieren.
Und dass eigentlich, obwohl man es macht, Drogen nicht in Ordnung sind, sowas noch.
Ja, ne? Also es ist noch so eine vage Erinnerung.
Ist noch da, ja.
Also wir sehen hier, das ist natürlich auch nochmal eben nicht mehr die Gesellschaft der 50er Jahre, wie in der Pate.
Ja.
Oder in der Pate 2, 50er und 60er Jahre, sondern wir sind ja hier in Goodfellas auch nochmal dann in den 70ern. Und so. Also wir sind da nochmal ein paar Jahre später. Und so wie sich unsere Gesellschaften weiter und weiter säkularisieren, sehen wir das dann eben auch in der Aufarbeitung von Mafia. Es sind dann nur noch Erinnerungen an eine Keksdose, die mal da war, auch wenn damals schon nichts mehr da drin war.
Tja, bis dann irgendwann, und dafür müsste man dann vielleicht Scarface gucken, man auch den Begriff vergessen hat. Ja, und dann kommt man aber vom Mafia-Film vielleicht in den Gangster-Film. Aber die Differenzierung machen wir beim nächsten Mal.
Wir machen beim nächsten Mal einen Strich, einen dicken Strich unter die Mafia. Und dann bist du damit auch entlassen, Uwe.
Ja, sei Dank. Na, ich habe viel gelernt. Also gerade der Pate war dann doch, manchmal muss man sich zwingen, aber man muss auch manchmal zu seinem Glück gezwungen werden.
Okay.
Ja.
Ja, das rechne ich mir jetzt als Verdienst an.
Das darfst du.
Danke.
Gott vergelt's.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr meint, wir hätten noch irgendeinen wichtigen Mafia, wir haben natürlich jede Menge wichtige Mafia-Filme.
Viele. Wir werden versuchen, ein paar zu nennen beim nächsten Mal.
Vergessen, beim nächsten Mal machen wir, so wie wir es in der Kriegsfilmreihe auch gemacht haben, nochmal so einen kleinen Rundumschlag und gucken, ob wir so ein paar Strömungen dann zusammengeknüpft kriegen. Also bis dahin, ich freue mich und wir freuen uns, von euch zu hören. Auf Wiederhören.